Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem wöchentlichen Datenschutz-Update. Heute ist Freitag, der 5. April. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Und wie Sie das von uns gewöhnt sind, schauen wir mit Ihnen gemeinsam und hier vor Ort zu zweit wieder zurück auf die vergangene Woche des Datenschutzes. Und dieses zu zweit besteht heute aus meiner Wenigkeit, David Schmidt, und bei mir ist meine Kollegin Natalia Wozniak. Hallo Natalia.
Hallo David.
Natalia, welche Themen hast du diese Woche für uns mitgebracht?
Ich habe diese Woche 2,5 Themen mitgebracht. Ich würde mit einer Richtigstellung zu einer unserer News aus der KW10 anfangen. Dann habe ich ein virtuelles Hausverbot mitgebracht und ein Datenleck bei Urban Sports Club.
Das klingt spannend. Bei mir sind es die folgenden Themen. Wir schauen einmal auf den Google Inkognito-Modus. Dann gibt es ein Bußgeld in Spanien. Und ich habe ein Urteil mitgebracht vom Landgericht Düsseldorf. Das hat sich mit dem Verhältnis zwischen dem Datenschutzrecht und dem Wettbewerbsrecht befasst.
Alles klar, dann würde ich direkt mit der Richtigstellung zu unserer News aus der KW10 anfangen. Und zwar hatte ich dort von einer EuGH-Entscheidung zu personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit IAB berichtet. Und zwar ist es so, dass IAB bietet keine eigene Consent-Management-Plattform an, sondern hat das TCF, also das Rahmenwerk, entwickelt. Und die nach diesem Rahmenwerk im TC-String kodierten Nutzerpräferenzen werden über IAB-zertifizierte Consent-Management-Plattformen von anderen Anbietern generiert. Das heißt, keine eigene Consent-Management-Plattform, sondern die von anderen Anbietern, die hier zum Einsatz kommen.
Ja, herzlichen Dank. Wir kriegen ja immer ganz druckfrisch die EuGH-Urteile am Donnerstagabend pünktlich zu unseren Podcast-Aufnahmen. Deswegen können wir die natürlich nicht immer bis ins Detail durchdringen. Und danke, dass du das nochmal klargestellt hast.
Gerne.
Dann beginne ich mit unserem ersten richtigen Thema für diese Woche, dem Google Inkognito-Modus. Google muss nach einem Verfahren in Kalifornien große Mengen von Browserdaten löschen. Wir hatten in der Vergangenheit schon über den Rechtsstreit, den Google wegen seines Inkognito-Modus führt, berichtet. Nochmal eine kurze Auffrischung hierzu. Der Inkognito-Modus bei Google Chrome war leider gar nicht so privat, wie der Name erstmal suggeriert. Tatsächlich ist rausgekommen, dass Google auch, wenn der Modus aktiviert war, wesentlich mehr Daten gesammelt hat, als der Name vermuten lässt. Und infolgedessen gab es eine große Sammelklage gegen Google vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten in Kalifornien. Und hier wurde jetzt ein Vergleich erzielt. Google hat darin zugestimmt, Milliarden von Datensätzen zu vernichten oder zu anonymisieren. Und zudem hat Google sich verpflichtet, für mehr Transparenz hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Grenzen des Inkognito-Modus zu sorgen. Schadenersatzzahlungen an die potenziell Geschädigten gibt es aber erst einmal nicht. Interessant ist aber auch, dass der Wert der Datensätze, die nun gelöscht werden müssen, auf ca. 5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, was der ursprünglichen Schadenersatzforderung der Kläger entspricht. Und das finde ich ist mal echt eine Hausnummer. Ich finde, das ist immer so eine Blackbox, wie viel diese Daten tatsächlich für die Unternehmen wert sind. Und ja, hier hat man mal eine Hausnummer und die ist dann, finde ich, doch schon überraschend hoch.
Ja, tatsächlich. Was ich aber auch spannend finde, es zeigt sich ja immer wieder auch hier, dass die Theorie und die Praxis, also tatsächlich, wie sollte etwas funktionieren? Ist es eigentlich gedacht, vielleicht auch intern dokumentiert? Und wie ist es tatsächlich dann in der Praxis umgesetzt, dass wir ja auch bei unserer Beratung tatsächlich immer wieder auch feststellen, dass die Umsetzung manchmal so ein bisschen hier und da von dem, wie es sein sollte, abweicht.
Ja, und sich nicht von Namen trügen lassen, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache.
Ja, so, ich komme mal zu unserem virtuellen Hausverbot. Und zwar hat ein Unternehmen aus der Touristikbranche ein virtuelles Hausverbot vor dem zuständigen Bezirksgericht gegen eine Wienerin erwirkt. Die Wienerin habe es laut Urteil des Bezirksgerichts Wien-Favoriten, das ist wohl ein Stadtteil von Wien, zu unterlassen, die Homepage des Unternehmens zu besuchen. Hintergrund ist, dass die Wienerin, eine Frau Eva Z., und ihr Anwalt zuvor circa 30.000 Mahnschreiben an diverse Unternehmen, zum Teil auch an Personen, die schon gestorben sind, verschickt haben sollen, die auf ihrer Homepage Google-Schriften verwenden. In diesen Mahnschreiben habe die Wienerin, die Frau Z., 190 Euro verlangt. Diese setzen sich zusammen aus 100 Euro Schmerzensgeld und 90 Euro Anwaltsgebühr. Dieses Schmerzensgeld soll dadurch gerechtfertigt gewesen sein, dass die Verwendung der Google-Schriften dazu führen könne, dass Daten der Webseitenbesucher in die USA übermittelt würden. Ich glaube, das Thema ist uns allen bekannt, Google-Fontschriften und die Abmahnwelle, die wir, ich glaube, vorletztes Jahr,
Ja, war ja ein ganz heißes Thema, was mittlerweile zum Glück etwas abgekühlt ist. Aber dieses Querulantentum scheint immer noch aufgearbeitet zu werden.
Ja, aber ich glaube, diese Aufarbeitung hat jetzt gerade mit diesem Urteil eine gute Wendung nochmal bekommen. Denn es haben sich bereits betroffene Unternehmen gegen diese Abmahnschreiben gewehrt. Und bisher wurden die Abmahnschreiben, die die Frau Eva Z., also die Wienerin, verschickt hatte, vor dem Bezirksgericht in Zivilfahren lediglich als rechtsmissbräuchlich eingestuft. Nun ist das Gericht aber weitergegangen und hat dem Antrag auf ein virtuelles Hausverbot stattgegeben. Es hat hier wohl eine Analogie zu einem Hausverbot, die ein Hotelier oder Gastwirt auch bei unliebsamen Gästen diesen gegenüber für seine Räumlichkeiten aussprechen kann. So dass, es ist eigentlich etwas Neues, Interessantes. Allerdings soll laut Heise das letzte Wort noch nicht gesprochen worden sein, denn Frau Z. habe wohl Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt. Insofern, wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es zeigt sich tatsächlich, dass diese Abmahnmasche, dieses Vorgehensweise tatsächlich Brüche bekommt und nicht mehr so einfach durchläuft, wie es am Anfang geklappt hatte. Das heißt, man kann nicht mehr so einfach Geld verdienen.
Ja, das war eine ganz wilde Phase, hatten wir ja auch hier in Deutschland, wo auch einige automatisierte Verfahren genutzt wurden, um möglichst viele Webseiten zu finden, auf denen Google-Fonds nicht datenschutzkonform eingebunden war und dann auch automatisiert die Abmahnschreiben zu generieren und zu verschicken. Also da ging es wirklich überhaupt gar nicht um Datenschutz, sondern einfach darum, sich was dazu zu verdienen.
Richtig, so auch in diesem Fall. Also diese 30.000 Abmahnschreiben sind ja auch nicht mit der Hand geschrieben worden. Da ist auch eine Software im Hintergrund gelaufen, wie Heise auch berichtet hatte, die extra dafür geschrieben wurde, um eben Seiten zu identifizieren, die Google-Fonds einsetzen. Mhm. Ja, was hast du als nächstes?
Ich springe nach Spanien. Die spanische Datenschutzbehörde verhängt ein Bußgeld über 365.000 Euro gegen das Unternehmen CTC Externalización SL. Bitte verzeihen Sie mein schlechtes Spanisch. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Ich kürze einfach ab mit CTC. Das ist ein Unternehmen, das diverse Outsourcing-Möglichkeiten im B2B-Bereich anbietet. Es gibt zum Beispiel eine große Logistiksparte und auch Consulting ist im Portfolio dieses Unternehmens. Grund für das Bußgeld war die Verarbeitung von Fingerabdrücken der Mitarbeiter. Aus unserer Quelle, dem DSGVO-Portal, geht leider nicht so ganz hervor, zu welchem Zweck die Fingerabdrücke genommen und genutzt wurden. Das wäre nochmal interessant. Geschludert wurde hier aber auch eher beim Drumherum. Zum einen wurden die Mitarbeiter nicht ausreichend über diese Verarbeitung informiert und auch nur eine unzureichende Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt. Schwächen gab es weiterhin auch bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen. Bei diesen wurden nicht ausreichend berücksichtigt, dass es sich bei den Daten um biometrische Daten und damit um besonders sensible Daten handelt.
Ja, da sehen wir eigentlich, dass neue Technologien, die eingesetzt werden, die vielleicht auch in Zukunft häufiger eingesetzt werden in Unternehmen, dass wir da auch, oder dass die Unternehmen gut beraten sind, auch das datenschutzrechtliche Drumherum, die Anforderungen zu erfüllen, um auch ja bei der Verarbeitung von Mitarbeiterdaten auf der sicheren Seite zu sein.
Ja, insbesondere, wenn wir in den Bereich der Artikel 9 Daten reinkommen, also biometrische Daten, Gesundheitsdaten ist ja auch gerne mal so ein Thema, wo schneller reingestolpert wird, als einem lieb ist. Da Obacht, da ist man schnell in einem Bereich des hohen Risikos, wo eine Datenschutzfolgenabschätzung fällig werden kann und wo dann natürlich auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen etwas umfangreicher sein müssen, als das bei der Verarbeitung ganz gewöhnlicher Daten erforderlich ist.
Richtig. So, ich springe, wir waren ja in Wien, dann sind wir nach Spanien, ich springe zurück nach Berlin. Und zwar ist beim Berliner Sportanbieter Urban Sports Club. Dort soll es, wie Heise berichtet, eine massive Datenpanne gegeben haben. Urban Sports vermittelt seinen Mitgliedern Sportangebote bei Partnerfirmen und erfasst dazu die Daten seiner Mitglieder. Laut Heise habe ein Betroffener anonym an Heise Security berichtet, dass dabei 900.000 Dateien Datensätze öffentlich zugänglich in einem Verzeichnis bei Google, also in einem Cloud-Speicherkonto, gelegen haben sollen. Dazu sollen auch Kopien von Personalausweisen und Tausende von PDF-Dateien mit Buchhaltungsdaten gehört haben. Das Datenleck konnte durch Heise nach deren Angaben nachvollzogen werden. Insbesondere fanden sich bei den Stichprobenkontrollen CSV-Dateien mit Rechnungs- und E-Mail-Adressen, Mitgliedschaftsinformationen für etwa 50.000 Mitglieder, Check-in-Daten für Besuche der Mitglieder bei Urban-Partnern. Es ließen sich aber auch Bewegungsprofile und Vorlieben der Mitglieder erstellen bzw. erkennen. Dabei seien viele der Datensätze bereits älter, um 2018 herum. Und die letzten Änderungen der Datensätze seien von Oktober 22. Ob das jetzt bedeutet, dass die Daten schon im Oktober 22 abgegriffen wurden, ich weiß es nicht. Dazu sagt Heise selbst auch nichts. Es sei demnach nicht klar, wie lange die Daten bereits im Internet frei zugänglich waren, ist das, was Heise dazu sagt. Durch die Information von Heise Security am 26. März an Urban Sports und die zuständige Berliner Aufsichtsbehörde ist jedoch nun Bewegung reingekommen. Das Leck wurde gestopft und die Betroffenen durch Urban Sports informiert. Eine Information der Berliner Aufsichtsbehörde über die Datenpanne sei jedoch mit Stand 28. März jedenfalls nach Bericht von Heise noch nicht erfolgt. Ob sie inzwischen erfolgt ist, können wir leider nicht, nicht sagen. Wir können den Betroffenen allerdings raten, ihre betroffenen Rechte, insbesondere die Rechte auf Auskunft und auf Löschung, zu nutzen und geltend zu machen, um so auch selbst etwas Schadensmanagement zu betreiben.
Ja, auch spannend, dass du sagst, dass die Betroffenen angeblich schon informiert wurden, dass die Behörde aber noch nicht von Urban Sports informiert wurde, dass kann ja eigentlich nicht so richtig funktionieren.
Eigentlich nicht. Also wenn man sich jetzt wirklich in die DSGVO reinschaut, ist die Unterrichtung der Behörde innerhalb von 72 Stunden nach Kenntnis des Datenlecks erforderlich. Und normalerweise macht man das spätestens zeitgleich mit der Information der Betroffenen, idealerweise ja schon vorher und direkt, sobald man die Info bekommt. Von daher, ja. Aber da die Berliner Aufsichtsbehörde hier ohnehin schon von Amts wegen ermittelt, werden wir schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Wäre ja auch nochmal eine interessante Frage, ob die Meldepflicht entfällt, wenn die Behörde es sowieso schon weiß. Kann man mal sich vielleicht in einem anderen Kreis nochmal Gedanken drüber machen.
Könnten wir machen lassen, ja. Ist eine gute Idee.
Verlassen würde ich mich jedenfalls nicht drauf.
Nein, sicherlich nicht. Also wenn ich da jetzt nicht wirklich mit Sicherheit feststellen könnte, dass es entfällt, können wir gerne nochmal drüber sprechen, finde ich spannend. Würde ich zur Sicherheit immer eine Meldung machen, weil da gibt es doch diesen Spruch, melden macht frei.
Ja, ob der immer so richtig ist, ich glaube, darüber kann man auch streiten.
Ja.
Aber wir verlassen so ein bisschen das sichere Terrain. Ich würde darauf zurückkommen. gehen wieder und weitermachen mit meiner schon letzten Meldung für heute. Das Landgericht Düsseldorf hat sich mit dem Verhältnis zwischen Artikel 15 DSGVO, also dem datenschutzrechtlichen Auskunftsrecht, und dem Wettbewerbsrecht befasst. Konkret hat es entschieden, dass das Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO eine Marktverhaltensvorschrift im Sinne von Paragraph 3 Buchstabe A UWG ist. Paragraph 3a UWG regelt, dass Unternehmen unlauter handeln, wenn sie gegen Vorschriften verstoßen, die im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten regeln. Marktteilnehmer sind neben anderen Unternehmen auch Verbraucher, und Verbraucher haben ja wiederum das Auskunftsrecht nach Artikel 15. Und das Gericht kam jetzt zu dem Ergebnis, dass dieses Auskunftsrecht auch dem Verbraucherschutz dient, weil Verbraucher auf Basis dieser Auskunft auch ihre Kaufentscheidungen treffen. Dies gilt besonders für die fristgerechte Auskunft, die ja innerhalb spätestens eines Monats zu erteilen ist. Diese Brücke zwischen dem Datenschutzrecht und dem Wettbewerbsrecht führt letztendlich dazu, dass auch die Verbraucherzentralen Unternehmen abmahnen können, wenn sie dem Auskunftsrecht nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend nachkommen. Alles in allem ergibt sich hier also eine dritte Angriffsflanke beim Auskunftsrecht. Neben einem möglichen Bußgeld, das die Datenschutzbehörde verhängen kann, und möglichen Schadenersatzforderungen, die die Betroffenen stellen können, können bei Verstoßen auch wettbewerbsrechtliche Abmahnungen in Betracht kommen.
Insofern sehen wir tatsächlich, dass es umso wichtiger ist für Unternehmen, seine Prozesse zur Umsetzung der betroffenen Rechte dokumentiert und auch sicher etabliert zu haben.
Ja, und auch unbedingt diese Frist einzuhalten, wobei wir ja auch immer wieder darauf hinweisen, dass hier gesagt wird, spätestens innerhalb eines Monats. Also man darf nicht immer unbedingt den Monat abwarten, sondern man sollte eigentlich, sobald man fertig ist, bei Auskunften.
Richtig. Ja, dann haben wir es für heute, oder?
Dann haben wir es für heute. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich danke dir.
Danke dir ebenfalls, David.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem Auf bald.
Auf bald, bis zum nächsten Mal.